Du bist die Quelle des Lebens. Wir wollen Gott loben und preisen, dass er mitten unter uns in unserem Leben ist, dass er unser Leben hält in seiner Hand. Er hält das kleine Baby, er hält den weißen, den schwarzen Mann und den guten Mann und den schlechten Mann. Er hält die Sonne, er hält den Mond, er hält die Sterne, er hält alles in seiner Hand. Mir geht's heute um die Haltung Gottes, dass er uns hält und trägt und uns nicht verlässt. Keinen einzigen Augenblick, er lässt uns nicht im Stich. Wo wir auch hingehen, was wir auch machen, er ist immer bei uns. Lob und Dank. Wir haben einen guten Vater im Himmel. Er hält uns zusammen. Ich denke nur, als die Jünger bei der Kreuzigung waren und bevor der Herr Jesus im Garten Gethsemane verhaftet wurde, und so weiter, sie sind alle davongelaufen, die Jünger, und Jesus ist den Jüngern nachgegangen, jeden Einzelnen, außer dem Judas. Jeden Einzelnen nachgegangen, nachgeguckt, wie geht's euch, was macht ihr? Petrus, hast du mich lieb? Und so weiter. Der Herr hat die Jünger zusammengesammelt. Die Gemeinde wird von Jesus zusammengehalten, vom Heiligen Geist, nicht von Menschen. Natürlich durch viele Kirchen und Gruppen und Gemeinden werden durch Organisationen zusammengehalten, aber wir möchten vom Heiligen Geist zusammengehalten werden. Gott hält mich. Gott hält mich bei Stange. Gott hält mich bei der Sache. Gott hält mich in seiner Gegenwart. Und wir wollen uns über Gott und uns Gedanken machen heute. Ganz herzlich eingeladen. Ich lade euch ganz herzlich ein zu den nächsten Gottesdiensten. Morgen werden wir über Gold sprechen. Dein Leben soll vergoldet werden. Du sollst glänzen. Nicht nur, dass Gott im Glanz ist, sondern sobald du in der Gegenwart Gottes bist, glänzt du ebenfalls. Du strahlst wie Moses dort, auch von der Gegenwart Gottes angezündet, angesteckt war, da strahlt er. Da musst du sogar eine Decke vors Gesicht nehmen. So, du strahlst, du wirst vergoldet und veredelt. Du wirst also geadelt durch die Herrlichkeit Gottes. Sobald du in der Gegenwart Gottes kommst, bist du nicht mehr derselbe. Dann am Sonntag, Gott hat uns noch so viel zu geben. Du glaubst gar nicht, was er uns alles noch zu geben hat. Meines Gold und Silber, nicht nur finanziell, sondern Gott will uns auch geistig beschenken. Und der geistliche Segen ist wichtiger und bedeutungsvoller als der irdische Segen. Was nützt es, wenn der Mensch die ganze Welt gewinnt und nimmt doch Schaden an seiner Seele? Dann nächsten Mittwoch, so Gott will und wir leben, wird das Thema sein, Jesus gab uns sein Leben. Du lebst nicht mehr dein Leben. Und ich lebe nicht mein Leben, wir leben sein Leben, sein Erbe und seine Sache wird ausgelebt. Also das sind die Themen, wozu ich dich ganz herzlich einlade. Gott hält uns zusammen. Diese ganze Welt bricht auseinander, ob du es glaubst oder nicht. Schau es überall an, politisch, wirtschaftlich, geistlich und so weiter. Die moderne Welt ist kurz vor dem Zusammenbruch. Nicht nur die Ukraine. Und nicht nur irgendwie so diese Nationalstaaten, wenn ich daran denke, die Schotten wollen sich von England distanzieren, dann irgendwo in Spanien ist irgendeine Gruppe, die will weg von Spanien. Alles ist auf Zusammenbruch, obwohl alles globalisiert sich und fusioniert, aber das bricht auseinander. Und dieser Zusammenbruch ist schon längst da und auch geistlich. So viele Menschen brechen zusammen, erleiden Schiffbruch. Wenn Gott uns nicht halten würde, Leute, wir würden das Ziel nie erreichen. Dank der Gnade Gottes sind wir noch immer hier. Unsere Welt ist schon lange nicht mehr das, was sie einmal war. Wir stehen am Ende der Welt, wie wir sie noch nie gekannt haben. Das Ende ist vor der Tür. Und es kommt alles zum Abschluss. Die ganze alte Welt bricht zusammen. Etwas Neues bahnt sich an. Ein Zeitalter geht zu Ende. Das Zeitalter des Gesetzes. Die Gesetze gelten nicht mehr. Weißt du, die Gesetze, die noch vor ein paar Jahren gegolten haben, die gelten heute nicht mehr. Die werden außer Kraft gesetzt, verändert, umgemogelt, neu formuliert. Da kommen dann die europäischen Gesetze und wir werden überstürzt von diesen europäischen Gesetzen. Unsere Gesetze gelten nicht mehr. Unsere Werte gelten nicht mehr. Wir sind durcheinander, wenn wir nicht aufpassen. Der Mensch kontrolliert die Gesetze. Ich denke nur an Genmanipulationen und all das, was der Mensch alles so verändert hat und immer noch mehr verändern wird. Er überwindet die Naturgesetze. Was sind schon die Naturgesetze wert? Wir fliegen zum Mond. Wir verlassen die Erde und so weiter. Wir können diese Dinge tun, weil wir die Naturgesetze überwinden. Also die Gesetze werden gebrochen. Das Zeitalter des Gesetzes ist vorbei. Gesetze werden also übertreten. Und wir gehen turbulenten und teuren Zeiten entgegen. So wenn wir die Bibel studieren. Hungersnöte hin und her. Katastrophen. Wenn ich nur dann denke, die einen brennen und die anderen schwimmen davon. dieser Tage, wenn du nur Nachrichten so entgegengesetzt, und dann heißt es, sowas, seitdem wir überhaupt Klimamessungen haben, vor 120 Jahren, also seit 120 Jahren, hat sowas noch nicht gegeben, was es jetzt gibt. In der Welt bricht alles auseinander, alles vergeht, alles ist durcheinander, kaum jemand hat noch Durchblick. Nur als Beispiel. Alles bröckelt auseinander. In Daniel Kapitel 2, Vers 43, da heißt es hier von diesem Standbild des Nebukadnezars, das ist nicht meine Botschaft, aber ich will nur sagen, Gott hält alles zusammen. Das ist die Situation, wie Daniel das gesehen hat. Und das, was du gesehen hast, Eisen und Ton vermerkt, bedeutet, sie werden zwar durch Heiraten und miteinander vermischen, aber sie werden doch nicht aneinander festhalten, so wie Eisen und Ton sich vermengen lässt oder nicht vermengen lässt. Also sie werden nicht zusammenhalten durch Heiraten, und das ist das die stärkste Bande, die es gibt, dass man heiratet. Also Bündnisse, Verträge, die halten nicht. Die Franzosen wollen was anderes, als die Deutschen wollen, obwohl sie sagen, wir sind eins. Die Briten, die wollen ganz was anderes, als was die Deutschen und die Europäer wollen. Nur als Beispiel, Europa bricht auseinander, dieses Menschenwerk. Wo Gott nicht das Haus baut, bauen alle umsonst wieder dran bauen. Gott hält alles zusammen. Wenn Gott die Stadt nicht bewacht, wacht der Wächter umsonst. Die Welt ohne Gott bricht auseinander, mehr und mehr. Familien ohne Gott brechen mehr und mehr auseinander. Ohne Gott gibt es keinen Zusammenhalt, keine Basis, keinen gemeinsamen Nenner. Und wir brauchen den gemeinsamen Nenner. Weil jeder ist Stückwerk. Wir sind alles Bruchstücke, jeder Einzelne. Du bist ein Bruchstück, ich bin ein Bruchstück. Und damit wir aber zusammen kooperieren, zusammenarbeiten können, wir brauchen den gemeinsamen Nenner, den kleinsten oder den größten Nenner. Je nachdem. Alles ist beim Kicken in dieser Welt. Man flickt und flickt und flickt und flickt. Ein Rettungsschirm nach dem anderen. Ich weiß nicht, wie viele Schirme die schon insgesamt aufgestellt haben. Die Menschen, wenn du genau die Menschen anschaust, jeder denkt nur an sich. Jeder wirtschaftet in seine eigene Tasche. Alle sind Egoisten letztendlich. Das Herz des Menschen ist das größte Problem, hat Einstein einmal gesagt. Das Herz des Menschen ist das größte Problem. Wer kann das Herz des Menschen verändern? Nicht die Politik, nicht die Religion, nicht die Philosophie, nicht einmal die Theologie. Nur Gott kann die Herzen verändern. Und nur der Heilige Geist kann die Herzen verändern, sonst niemand. Sonst sucht jeder, sich selbst zu verwirklichen, geht über Leichen, wie auch immer. Jeder sucht, sich durchzusetzen, Recht zu behalten. Und das kann nicht auf die Dauer gut gehen. Das geht vielleicht eine Weile gut. Das Recht des Stärkeren, des Siegers, die Siegermentalität. Wir beobachten es überall, wo Kriege waren, immer die Siegermentalität. Stell dir mal vor, die DDR hätte gesiegt. Dann müssten wir alle darüber gehen. Und die wären dann die Sieger gewesen. Das wäre für manche wäre Katastrophe, kann man sich gar nicht vorstellen. Aber das ist immer die Siegermentalität. Und wie lange hält das an? Man versucht durch Vereinigungen den Verfall aufzuhalten. Kirchen vereinigen sich, Firmen vereinigen sich. Man nennt das Fusionieren. Überall ist Fusion groß geschrieben. Man vermengt, vermischt, vereinheitlicht. Was kommt dabei raus? Einheitsbrei und Einheitstopf. Ja, das kommt dabei rein. Durch diese ganze Vermischung. Der Mensch verliert seine Identität. Ich will auf ein paar Probleme zu sprechen kommen heute Abend. Der Mensch verliert seine Wurzeln, seine Sprache. Guck mal, was heute die jungen Leute, die sprechen Englisch und so weiter. Aber wir haben alle schöne Sprachen. Bayerisch, Schwäbisch, Berlinerisch, Sächsisch. Verstehst? Es gibt so schöne Sprachen, die Dialekte. Und das geht alles verloren. Sag mal, die meisten Leute verlieren ihre Heimat. Wo ist ihre Heimat? Ja, ich bin Europäer. Europa ist nicht unsere Heimat. Europa ist ein großes Gebiet. Da, wo du geboren bist, wo du zu Hause bist, wo du abstammst. Aber deine Heimat ist vielleicht zerstört. Die Globalisierung ist ein menschlicher Versuch, die Welt zu vereinen. Aber ein sehr kläglicher Versuch, bricht mehr und mehr auseinander. Der Turmbaum zu Babel hat nicht geklappt. Die Menschen wissen, wir müssen uns vereinigen. Wenn wir nicht eins werden, wir gehen unter. Und deshalb der Turmbau. Und was ist passiert? Die Sprachen haben sich verwirrt oder wurden verwirrt von Gott. Die Menschen haben sich einander nicht mehr verstanden und dann bröckelte alles auseinander. Der geht nach Hause, der geht nach Hause. Keiner baut mehr weiter an diesem Turm. Bis wir heute wieder so eins werden oder geworden sind, die Russen und die Amerikaner. Wir wollen zum Mars, wir wollen zum Mond oder wir wollen sonst noch wohin. Und dann versucht jeder, den anderen zu bevormunden. Das ist die Tragödie dieser Turmbau GmbH und Co. KG. Dann versucht man in diesem Einheitsbereich, jeder versucht den anderen zu kontrollieren, dass er ja nicht mehr kriegt wie der andere. Alle gleich, diese Gleichmacherei. Wir leben in der Endzeit. Meine Bibel sagt, die Ungerechtigkeit wird überhand nehmen. Und die Liebe wird bei vielen erkalten. Und was wir heute haben, ist Chaos. Ob du es glaubst oder nicht. Und ich möchte zuerst mal den Rahmen abstecken. Wir haben Chaos. Man nennt es Demokratie. Aber du wirst nicht gefragt. Da bestimmen andere über uns. Nicht einmal unsere Regierung wird gefragt. Das wird da irgendwo in Brüssel oder Straßburg entschieden, was wir hier tun sollen. Oder nicht einmal dort. In einem Vorhang irgendwo, in irgendeiner Dunkelkammer. Dort werden die Weichen gestellt. Und ich muss nur eines sagen, und trotzdem ist Gott noch auf dem Thron, Halleluja. Und trotzdem hat Gott das letzte Wort, auch wenn alles auseinanderbricht. Trotzdem sitzt Gott noch im Regiment, wie am ersten Schöpfungstag. Der spricht ein Machtwort und schon schwimmen sie alle davon. Spricht ein Machtwort und die Pole schmelzen. Der Geist Gottes brütete über das Chaos. Und ich sage euch auch, jetzt brütet der Heilige Geist über das Chaos, was so alles entsteht. Das muss alles ja ausreifen für den Tag X. Alles bröckelt auseinander. Aber Gott hat immer noch die Kontrolle. Er hat noch die Zügel fest in der Hand. Glaub nicht, dass Gott die Zügel aus der Hand geglitten sind. Auch wenn es so aussieht, die Heiligen haben abgenommen. Wenn du anguckst, die Kirchen sind leer oder die Gemeinden leeren sich und. Und wie viele Gläubige gibt es noch? Im Telegramm ganz schnell, was so auf der Welt noch passiert, damit du nicht dich wiegst und sagst, ja, wir leben im Paradies, wir leben in der Hölle oder im Vorhof zur Hölle. Die Welt ohne Gott ist zum Scheitern verdammt. Denn die Bibel sagt, Gott lässt sich nicht spotten. Was der Mensch sät, das wird er ernten. Extreme Wetterereignisse häufen sich, Dürren, Brände, Überschwemmungen, die häufen sich. In den USA sterben ganze Bienenvölker. Und bei uns, ganze Bienenvölker sterben. Das ist zurück auf die ganze Chemie, Pestizide und die gentechnische Veränderungen. Die Bienen sterben. Und wenn die Bienen sterben, kommt der Mensch als nächstes dran. Das Scheitern der Atomwissenschaft. Ich denke nur an Fukushima, Tschernobyl. Die Klugen, die haben versagt. Als Tschernobyl war, da hat Gorbatschow selber gesagt, da kann uns nur noch der liebe Gott helfen. Verstehst du? Die Atheisten kommen dann auf Gott zu sprechen. Die Arroganz der Wissenschaftler ist zum Scheitern verurteilt. Sie wissen nicht einmal mehr, wohin mit dem Müll, dem ganzen Atommüll. Die Klugen, die sind erwischt. Auch wenn sie sich noch so intelligent einbilden, die werden ratlos. Ihre Horoskope, Orakeln und Formeln bringen ihnen nichts mehr. In Jesaja Kapitel 19, Vers 11, da ist zwar über Ägypten die Rede, die Fürsten von Suan sind Toren, die weisen Räte des Pharaos sind mit ihrem Rat zu Narren geworden. Jetzt wollen doch die ganzen Energiekonzerne wollen da ihre Atomkraftwerke verkaufen und die wollen sich so schnell wie möglich losschieben, denn die wissen nicht wohin mit dem ganzen Dreck. Der Mensch ist verzweifelt. Die Weisen des Pharao sind zu Narren geworden. In 1. Korinther 1, Vers 20. Wo sind die Klugen? Wo sind die Schriftgelehrten? Wo sind die Weisen dieser Welt? Hat Gott sie nicht in ihrer Weisheit der Welt zur Torheit gemacht? Unser Zeitalter, ihr Lieben, ist ein Zeitalter der Lüge, der Täuschung, der Spionage, der Verdummung und der Verführung. Wir bekommen den medizinischen Polizeistaat. Das ganze Medizinsystem, das ganze Gesundheitswesen, da beherrschen ein paar Konzerne und den Leuten werden Pillen verabreicht, damit sie ruhig bleiben. Impfstoffe, Chemotherapien und so vieles mehr wird den Leuten einfach verabreicht und unsere Gesundheit wird dabei bedroht. Und zwar sogar passiv. Wenn ich nur daran denke, die Leute nehmen die Medikamente, viele nehmen die Medikamente gar nicht, schütten das ins Abguss und das geht ins unser Wasser und die Fische, die wir nachher essen oder das Wasser, das wir nachher trinken, wir wundern uns dann, dass gewisse Krankheiten dann plötzlich auftauchen. Das ist genauso schlimm wie Passivrauchen. sogar schlimmer, dass die, wenn die Medikamente in die Kanalisation geraten und dann kommen Missernten. Und wenn diese Bestäuber nicht mehr da sind, diese Bienen, ich sag's euch, Leute, macht euch gefasst, danke Gott für die Biene. Danke Gott für die Biene. Die Lebensmittel, die reale Lebensmittel, einfache Lebensmittel werden auf unserer Welt immer knapper. Ich denke nur, die Leute bäumen sich irgendwo auf, sie wissen das. Und sie sagen, wir sind nur machtlos, wir können nichts tun. Was können wir da Großes tun? Die Machtlosigkeit. Und dann kommen diese ganzen Vorschriften davon, irgendeine zentrale Regierung. Ich denke nur aus Brüssel. Guck mal, meine Tochter hat erzählt, sie wollte Milch. Früher hat man immer Milch gekauft vom Bauern. Jetzt ist sogar verboten, beim Bauern Milch zu kaufen. Also Kuhmilch, reine, saubere Kuhmilch aus dem Stall, ist verboten. Die Polizei verfolgt, verhaftet sogar, zeigt die Leute an und kriegen Strafe, die Bauern. Der Bauer darf seine Milch nicht mehr verkaufen. Ich denke, das ist eine Katastrophe. Warum? Weil die Konzerne, die Milchwirtschaft, ihre Hand drauf haben will, die wollen das verkaufen. Der Bauer darf die Milch nicht mehr verkaufen. Das wäre nicht gesunder. Es gibt nichts Gesünderes als frische Kuhmilch aus dem Stall. Also Leute, ja bitte. In Amerika werden ganz besonders jetzt die Amish People aufs Korn genommen, weil das sind diese Leute, die keine Chromstangen haben, die also noch so aus dem 16. Jahrhundert leben und noch dieses altdeutsche, süddeutsche, Mennonitendeutsch sprechen, diese Amish People, die einfach natürlich leben, einständig leben wollen, so auf ihre Art, in ihrer Religion, die werden ganz besonders jetzt beobachtet und man will also ihr System aushöhlen, die sollen sich integrieren. Weißt du, den Leuten wird die Freiheit nicht mehr erlaubt. Man soll alle anderen tolerieren, aber die tolerieren andere nicht mehr. Alles bröckelt auseinander. Das Wirtschaftssystem ist gescheitert. Der Staat, Gott möge den Staat segnen, aber ist der größte Geldfälscher überhaupt. Verstehst du, wenn es irgendwo ein Problem gibt, da wird gleich Geld nachgedruckt. Die Volksverdummung ist im vollen Gang. Frag die Leute, wer kann heute noch einmal eins rechnen? Die rechnen alle mit dem Rechner. Man braucht Deutsch schreiben, man braucht nur diese Korrektur irgendwo im Computer. Verstehst du? Es wird nicht mehr gedacht und gearbeitet mit dem Kopf. Und wenn einmal Strom ausfällt, dann Gott bewahre es. Wenn kein Strom mehr da ist. Die Menschen werden verdummt durch die Medien. Die Verdummung ist im vollen Gang. Auch die Christen, ich bin schockiert über viele Christen, die wissen manchmal nicht einmal, wer Adam und Eva ist. Geistliche Analphabeten. Diese fernsehschauenden Zombies. Weißt du, die sehen nur noch, die kennen die Superstars, aber die wissen nicht mehr die Leute aus dem Evangelium. Christen. Ich denke nur an Christen. Sie hören und sehen, aber nichts mehr Wertvolles. Wenn ich dran denke, nur noch alte Kriegsfilme. Da wird, wir schimpfen über Nazi-Leute, aber da werden ständig bestimmte Programme, werden Nazi-Filme am laufenden Band gezeigt. Immer wieder Hitler, 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 Hitler. Und wird serviert. Und dann schimpft man nachher auf diese Neonazis. Man erntet, was man sieht. Man erntet, was man sieht. Die meisten von den Dingen werden sich wundern, noch die ganzen Politiker. Die haben das einfach erlaubt, Gesetze durchgelassen und sogar die Dinge gefördert. Und was ist passiert? Wir stehen kurz vor dem Zusammenbruch. Die Gesellschaft ist nicht zu halten. Man überlegt sich, wie kann man die Gesellschaft noch zusammenhalten? Menschen sind verführt, manipuliert. Durch unsere Medien wurde Augenwischerei betrieben. Man liest Bild und man ist doch nicht im Bild. Sie erfahren doch nicht die Wahrheit. Sie erfahren doch nicht die Informationen, die sie bekommen sollten. Die modernen Medien heute sind nichts anderes als Märchenerfinder und Märchenerzähler. Was die Leute brauchen, etwas Stabiles. Nur noch Diskussion, Diskussion. Und da wird auch gar nicht richtig durchdiskutiert. Da wird ständig im Wort gefallen. Sobald du mit konkreten Sachen kommst und etwas Reelles sagst, da wird sogar abgedreht oder kannst aus der Sendung gehen, was alles passiert. Die Liste ist lang, wenn ich so auflesen würde oder eigentlich auflisten würde. Weißt du, ich habe nur ein Gebet, Maranatha. Weißt du, was das heißt? Komme bald, Herr Jesus. Das ist mein Gebet. Und er wird die Zügel in der Hand nehmen. Er wird die Erde reinigen von denen, heißt es in meiner Bibel, die Erde verderbten. Ich denke nur weiter an dieses ganze Problem der Strahlenbelastung, Röntgenstrahlen in Fußballstadien, und im Flughafen überall. Wenn du durchgehst, musst du durch den Scanner durch, in jedem Kaufhaus. Das sind ja Strahlen, die sind nicht ohne. Dann wird selbst der Gesündeste krank und wundert sich, wo kommen meine Krebsgeschwüre und dieses und jenes. Oder die ganze Massenunfruchtbarkeit. Es ist sehr beängstigend, wenn wir so die Themen hören und lesen. Alles bricht auseinander. Oder ich denke nur Jugendarbeitslosigkeit. Mir tun die jungen Leute jetzt schon so herzlich leid. Gott hab Gnade mit ihnen. Ich denke nur Griechenland, fast 60% Arbeitslose. Dort geht das, der Mittelschicht das Geld aus, auch bei uns zum Teil. Weißt du, was soll man da machen? Maranatha beten. Herr, komm du, greif du ein. Aber Gott erlaubt, dass die Gottlosigkeit sich selbst zerstört, sich selbst vernichtet, sich selbst ruiniert. Das ist Gottes Plan. Früher, wenn man eine Regierung wechseln wollte, musste man nur den König umbringen. Heute musst du das ganze System zum Fall bringen. Und das ist, was Gott erlaubt, dass das ganze System den Bach runtergeht. Der Teufel will mit allen Mitteln die Menschheit zerstören und das macht er auch. Er weiß, die Zeit läuft mir davon, deshalb geht so Schlag auf Schlag alles. Also ich frage manchmal, das überschlägt sich, so schnell kannst du gar nicht denken und das alles aufnehmen. Gott erlaubt die Krisen und dass die Politiker nichts mehr im Griff haben, die Systemleiter das nicht mehr im Griff haben, wer auch immer ist, dass niemand die Dinge mehr kontrollieren kann, alles gleitet unter den Fingern davon. Gott sagt, die Welt, die vergeht mit ihrer Lust. Und Gott hat immer noch die Zügel in der Hand. Und selbst wenn Schlag auf Schlag kommt, er hat alles noch unter Kontrolle. In Amerika vor einigen Jahren, da gab es einen Pressezar, der sagt, da gibt es nicht endlich was Vernünftiges zu berichten. Habt ihr keine gute Nachricht, Leute? Können wir nicht eine gute Nachricht mal schreiben? Und da gab es einen Wettbewerber, der ausgeschrieben, der kriegt einen guten Preis. Wer also was eine vernünftige, gute Nachricht bringt. Und da war ein kleines Mädchen, oder was heißt Mädchen, ein Schulmädchen, die hat nur einen Satz gebracht und das wurde zum ersten Preis gemacht. Gott hat noch alles unter Kontrolle. Das war der erste Preis und es ging durch die Weltpresse. Und Gott hat immer noch, und das ist, was ich sagen möchte, Gott hat alles noch unter Kontrolle, ihr Leute, noch immer. Auch wenn es bei dir drunter und drüber geht, verzweifle nicht, verzage nicht, gib nicht auf, steck nicht deinen Kopf in den Sand und resigniere nicht. Gott hat immer noch alles unter Kontrolle, gesundheitlich, psychisch, wie auch immer. Gott hat alles noch unter Kontrolle. Auch wenn die Hoffnungen platzen, Illusionen vergehen und so weiter und alles vielleicht nur oft heiße Luft ist, Gott hat alles unter Kontrolle. Er hat alles unter Kontrolle. Die Wirtschaft hat er unter Kontrolle. Er sagt, mein ist Gold und Silber. Gott lässt alles untergehen, damit er nachher seinen Kindern das geben kann. Einer würdigen Bevölkerung. Der nächste große Crash steht vor der Tür, klopft schon an und wird größer und mächtiger sein als alles, was bisher war und in den Schatten stellen. Und dabei ist noch die letzte Welle noch gar nicht vorbei. Weißt du, Gott erlaubt, dass die Sandburgen zusammenbrechen. Dass die Sandburgen zusammenbrechen, dass die Führer, die Leiter, die Verantwortlichen ratlos werden, dass dann der eingesetzt wird, der Wunderrat heißt. Und Gott ist der Rat. Und deshalb Gott sagt, sitz nicht da im Rat der Gottlosen, sondern sitz da, wo Gott zu finden ist, wo Gott zu Hause ist. Das Schlimmste kommt noch. Leider haben die meisten Menschen das noch nicht gemerkt und die werden es nie merken. In meiner Bibel heißt es, es wird sein wie in den Tagen Noahs, es wird sein wie in den Tagen von Lot. Sie aßen und tranken, sie feierten, sie heirateten und sie bauten und sie pflanzten und so weiter. Und sie achteten es nicht. Och, es ist alles so gut. Wir haben hier in der westlichen Welt ein Problem. Uns geht's so gut. Deshalb achtet man gar nicht darauf. Doch, die Regierung wird schon machen. Unsere Politiker, die werden es schon machen. Aber die wissen selber, wir können es nicht mehr. Wir gehen also schweren und schlimmen Zeiten entgegen. Und Jesus sagte einmal, wir sollen aufpassen, worauf wir bauen. Der kluge Baumeister, der baut sein Haus nicht auf Sand, sondern hat ein stabiles Fundament, ein solides Fundament. Wir brauchen nicht nur starkes Fundament, wir brauchen ein solides Fundament, das uns hält. Unser Leben braucht ein solides Fundament. 5. Mose 32, Vers 35. Die Rache ist mein, sagt Gott. Ich will vergelten zur Zeit, da ihr Fuß gleitet. Denn die Zeit ihres Unglücks ist nahe. Und was über sie kommen werden soll, das eilt herzu. Das geht jetzt in der Endzeit, das war jetzt über die Ägypter gesagt und über die Kananiter, aber jetzt, das gilt über uns auch. Das eilt herzu, diese Zeit. Und der Herr wird seinem Volk Recht schaffen und über seine Knechte sich erbarmen. Toll, finde ich, toll. Er wird sich über seine Knechte erbarmen. Und wir möchten Knechte und Mägde Gottes sein. Einfach Gott dienen. Egal, was passiert. Denn er wird sehen, dass ihre Macht dahin ist. Also der gottlosen Macht. Denn es ist aus mit ihnen ganz und gar, heißt es. Und er wird sagen, wo sind ihre Götter, ihr Fels, auf dem sie trauten? Wo sind sie? Da wird alles zerbrechen. Und nur der eine Anker bleibt uns erhalten. Das ist der lebendige Gott. Gott hält alles zusammen. Die Gottlosen verzagen und verzweifeln. Die wissen weder ein noch aus. Aber das Kind Gottes, das dem Herrn vertraut, dem geht es genauso wie dem Paulus, der über das Meer nach Rom fuhr. Heute Nacht stand der Herr bei mir, der Engel des Herrn. Und er hat zu mir gesagt, das Schiff wird untergehen, aber wir werden gerettet werden, alle, die auf dem Schiff sind. Das Schiff wird untergehen, die Welt wird untergehen, die Gemeinden werden untergehen, die Kirchen werden untergehen, die Sachen, die wir aufgebaut haben, werden untergehen. Aber die mit uns zusammenfahren, die werden am Leben bleiben. Halleluja. Die werden gerettet, auch wenn sie gestrandet da auf der Insel landen und zuerst mal nicht wissen, wo sind wir denn. Aber Gott wird uns durchbringen. Gott wird uns durchbringen auf wunderbare Art und Weise. Der Herr ist bei uns. Ein anderes Wort aus Habakuk, Kapitel 1, Vers 2. Vers 4, wie lange soll ich schreien, heißt es, und du willst nicht hören? Wie lange soll ich dir rufen, Frevel, und du willst es nicht helfen? Warum lässt du mich Bosheit sehen und siehst den Jammer zu? Raub und Frevel sind mir vor mir. Gewalt geht vor Recht, das ist es. Der Stärkere setzt sich durch. Gewalt geht vor Recht. Der Stärkere, Siegermentalität, das ist überall. Und darum ist das Gesetz ohnmächtig und die rechte Sache kann nie gewinnen. Denn der Gottlose übervorteilt den Gerechten, darum ergehen verkehrte Urteile. Da sitzt jemand da jahrelang unschuldig im Gefängnis, nur weil man jemand ins Gefängnis bringen wollte. Und man brauchte ein Opfer. Zur Zeit ist böses Denken und böse Lebensformen da und gedeihen und blühen. Die Obrigkeit erlaubt Gesetze. Und der Narrenfreiheit gibt es keine Grenzen mehr. Ich denke nur an der Eurovision, die ganze Musikgeschichte, welche Leute da populär werden, welche kriegen den ersten Preis, sind Leute, die sind gar nicht wert, dass sie als Menschen betrachtet werden. Verstehst du? Und die wählen, die kriegen die meisten Stimmen. Ungerechtigkeit, Hässlichkeit, schwul sein, lesbisch sein und so weiter, das wird gefördert und verherrlicht. Und das bringt die totale Zerstörung. Das bringt die totale Zerstörung. Menschen, die dienen nicht mehr Gott. Verstehst du? Da singen einige Leute, wo schön singen. Die werden gar nicht gefragt. Die kommen da unter fernen Liefen. Das Schöne, Natur, das wird nicht mehr gefragt. Daniel Kapitel 12, Vers 7. Wann kommt der Messias? Also hier ist eine große Frage, wann kommt der Messias? Und da steht ausdrücklich, wann der Messias kommt. Und ich finde es ganz toll, was da drin steht. Wenn die Macht des heiligen Volkes völlig zerschmettert ist, der Gläubigen, der Gemeinde, der Christen, würde ich heute sagen, dann wird der Messias kommen. Wenn das zerstört ist, wenn das Heilige zerstört ist, wenn die Heiligen abgenommen haben, wenn der Glaube abgenommen hat, dann wird der Messias kommen. In der dunkelsten Stunde, es werde Licht. Dann wird Gott Himmel und Erde bewegen, Jesaja 13, 13, und erschüttern, und alle Nationen erschüttern, Haggai Kapitel 2, Vers 6. Da werden die Völker schreien, Berge und Hügel fallen über uns. Hier, Joel Kapitel 3, Vers 15, in dieser Zeit werden die Kinder Gottes dann Zuflucht bei Gott finden. Sieh zu, dass du nicht ablehnst. Die Gnadenzeit, heißt es dann in Hebräer Kapitel 12, ganz schnell. Also die Zeit der Zuflucht wird dem Volk Gottes gewährt. Nicht dass Berge und Hügel über uns herfallen, sondern die Gnade Gottes ist über uns. In der Endzeit wird sich Gott selbst verherrlichen. Da braucht er niemand, der ihn verherrlicht. Gott wird sich selbst verherrlichen in der Endzeit. Indem er so marschiert, du, da wird die Erde beben. Das Meer wird brausen, heißt es einmal in der Bibel. Und bleiben werden die ewigen Fundamente des lebendigen Gottes. Die werden bleiben. Da wird plötzlich das Ewige hervorbrechen. Halte dich nicht also an diese negativen Dinge auf. Könntest verzweifeln, könntest jeden Tag 3 Leserbriefe schreiben, könntest da argumentieren, könntest da dich aufregen. Vergiss es. Weißt du, vergiss es. Lass die negativen Menschen negativ bleiben. In meiner Bibel heißt es, versuch einen Narren nicht zu belehren. Halte dich nicht an negative Menschen auf, an die nicht wollen. Nicht an die nicht können, sondern an denen, die nicht wollen. Das ist ein großer Unterschied, wer nicht kann und wer nicht will. Viele, die wollen, aber sie können es nicht, sie schaffen es nicht. Das ist ganz was anderes, da sollen wir die Schwachen tragen. Aber es gibt so viele Faule, die nicht wollen. Was noch geschehen wird in der Endzeit und was gang und gäbe ist, da machen die ganzen Bundesnachrichtendienste und Nachrichtendienste, die tun ihr Werk. Es wird ein Verrat nach dem anderen sein. Und die Leute werden sich gegenseitig verraten. Das, wie bei der Kreuzigung Jesu war, was da nacheinander passierte, das wiederholt sich mit der Menschheitsgeschichte. Das wiederholt sich mit den Christen. Aber Gott hat immer noch alles unter Kontrolle. Halleluja. So wie Gott damals in den Tagen Jesu, in der Passionszeit, alles unter Kontrolle hatte, so hat der Heilige Geist auch heute noch die ganze Menschheit unter Kontrolle. Ihm entgleitet nichts. Judas hat Jesus verraten. Und es ist interessant, dass die wirksamsten Verräter sind diejenigen, denen man am meisten vertraut. Das sind die besten Verräter. Also guck die Leute an. Da Jesus hat sogar dem Judas die Kasse anvertraut und er hat ihn verraten. Die wirksamsten Verräter sind immer die Menschen, denen du besonders vertraust. Die werden dich in die Pfanne hauen. In der Endzeit wird Verrat an der Tagesordnung sein. Menschen werden enttäuscht sein und die werden andere enttäuschen. Jesus wurde verleugnet, verraten und verlassen. Das war der Zustand Jesu. Das erleben wir als Christen genauso. Denk nicht, das passiert mir nicht. Wir sind Teilhaber am Leiden Christi. Wir sind Teilhaber am Leiden Christi. Uns passiert das Gleiche. Wir müssen den Schmerz des Verrates miterleben von unseren Brüdern und Schwestern, welcher Form auch immer. Ich möchte ganz frei und deutsch sprechen hier und Decheles. Matthäus 24, Vers 10, dann werden viele abfallen und werden sich untereinander verraten. Christen, 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 nicht Heiden, Christen. Sie werden untereinander verraten und werden sich untereinander hassen. Lukas Kapitel 21, Vers 16, ihr werdet aber verraten werden von Eltern, Brüdern, Verwandten und Freunden. Und man wird einige von euch sogar töten. So wie Jesus getötet wurde. Und ich möchte hier Realitäten predigen und euch vorbereiten auf die Zukunft, damit du gewappnet bist. Wenn das kommt, dann sagst du, ja, das habe ich schon gewusst. Pastor Matthäus hat gepredigt. Verstehst, diese Tage habe ich eine Mail bekommen, jemand schrieb mir, ich habe zufällig deine Vision vor 5 Jahren geholt und jetzt ist das gang und gäbe in USA und das kommt auch zu uns rüber, was du damals gesehen hast. Was auch immer war. Weißt du, das kommt und ich möchte dich warnen. Mach dich bereit. Mach dich bereit. Wir müssen wissen, was kommt und wenn es kommt, dass wir uns nicht fürchten, dass wir da nicht den Kopf verlieren, dass wir nicht aus dem Häuschen gehen. Das wurde gesagt. Das wurde gepredigt. Ihr müsst da nicht fürchten, diese Dinge, dass diese Dinge passieren. Jesus sagt, fürchtet euch nicht, ich habe es euch zuvor gesagt. Und Jesus warnt uns zuvor von seiner Kreuzigung, dass euch, ihr werdet mich alle verlassen, ihr werdet alle an mich ärgern. Hat er gesagt. Lass uns einfach hinnehmen, wenn die Leute sich von uns abwenden, uns in den Stich lassen, uns vergessen, lass es. Du hast Gott. Weißt du, was da passiert? Gott hat die Kontrolle auch über dich. Gott will einfach, dass du dich abnabelst von dem ganzen Gesindel, von der ganzen Menschheit. Weißt du, dass du nicht mehr auf den Pastor schaust, nicht mehr auf den Bruder schaust, nicht mehr auf die Schwester schaust, sondern allein auf Jesus schaust. Das ist, was Gott will. Und deshalb passieren diese Dinge, dass dich alle vergessen und dass niemand mit dir zu tun haben will. Weißt du, wehe den Menschen, durch wen die Ärgernisse kommen. Wehe dann durch die Menschen. Judas war ein Apostel, ein Auserwählter Gottes. Das war Judas Ischariot. Das war nicht irgendein gewöhnlicher dahergelaufener. Nein, er war auserwählt von Jesus. Jesus hat eine ganze Nacht gebetet, dass er den Judas erwählte. Doch er hat es nicht verdient, seine Berufung. Er hat es nicht verdient, seine Berufung. Er war der Gnade nicht wert. Er hat versagt. Er hat Jesus und seine Jünger sehr viel Herzleid zugefügt, sie enttäuscht, sie fast zu Verzweiflung und Wahnsinn gebracht, in seelischen Stress hineingejagt, dass sie sich in der verschlossenen Türen versammelt haben aus Angst vor den Juden, dass er die auch noch verrät, wo sie stecken. Stell mal vor, die nächsten 11 Jünger für jeden 30 Silberlinge, da wäre ein Millionär geworden dabei. Judas war Jesus nicht wert. Er hat ihn verraten und noch Geld dabei kassiert. Aus seinem Leben hätte was Besonderes, was Starkes, was Großartiges werden können. Das ist Endzeit. Menschen sind berufen, sie haben große Karrieren vor sich, aber weil sie Kompromisse machen, versagen sie elendlich, sie führen ein Doppelleben. Er geht zu den Juden und zu Jesus, tanzt auf zwei Hochzeiten. Und das ist, was einen zu Versager macht, weil man nicht entschieden genug ist. Du magst Judas lieb haben oder nicht, er war ein Versager, eine Niete, tut mir leid. Du musst für den Judas nicht mehr beten, der hängt am Strick. Das war sein Ende, das sagt uns die Bibel. Nicht einmal die hohen Priester wollten sein Geld wieder zurückhaben. Was kaufen wir dafür, was machen wir damit? Einen Friedhof haben sie gekauft. Für Selbstmörder. Und das ist, diese Art von Menschen sind unbrauchbar für Reich Gottes. Wer hin und her tanzt, ist nicht geschickt für den Reich Gottes, den kannst du abschreiben. Gott hat den Judas abgeschrieben. Weißt du, Judas ist dem Petrus nachgegangen. Petrus war ein anderer Mensch. Er wollte, aber er konnte nicht. Aber Judas wollte Jesus verraten und wollte das tun. Das war eine ganz bewusste Tat. Weißt du, es gibt so viele Judasse, auch heute noch. Sie haben großartige Berufungen. Jesus hat ihnen unheimlich viel anvertraut. Sogar hier die Finanzen einkaufen und aus und so weiter verkaufen und die Sache verwalten, die Verwaltung. Aber Judas hat versagt. Aus ihm ist Schrott geworden. Da hängt er irgendwo am Baum und der Astreihe, sogar nicht einmal einen Baum will ihn tragen. Weißt du, sie haben für den Reich Gottes keine Bedeutung mehr. Und es gibt viele geistliche Versager. Und das Problem ist, weil sie zwischen den Religiösen hin und her tanzen, zwischen Jesus und den Religiösen. Und dann springen sie von einem Hausgeist zum anderen Hausgeist und suchen da irgendwo Halt, anstatt dass sie bei Gott Halt suchen würden. Und machen Kompromisse, entschuldigen sich nachher noch, weißt du, und tun so auch, weißt du, ich muss noch schnell fort. Das war der Judas beim Abendmahl. Ich muss noch schnell eine Sache erledigen. Und dann sagt Jesus, tu, was du tust, tue bald. Mach das. Verdienst nichts Besseres. Weißt du, da verdienst nicht Besseres. Wir müssen nicht Dummen nachlaufen. Wir müssen nicht uns an Leute orientieren, die nicht wollen, sondern an Leuten, die nicht können. Denen sollte man helfen und bemüht sein, die Menschen ins Reich Gottes zu bringen. Aber die nicht wollen. Jesus hat uns etwas ganz Neues gebracht. Und er hat das neue Leben uns geschenkt und wir sollten aus diesem neuen Leben leben. Aber Gott hat seine Jünger unter Kontrolle. Er ging den Emmaus-Jüngern nach, er ging dem Petrus nach, er ging dem Thomas nach. Verstehst du, wie schön Jesus diesen Leuten nachgegangen ist? Thomas, ich kann nicht glauben, es sei denn, ich sehe seine Wunden. Er wollte glauben, aber er konnte nicht glauben. Und Gott weiß, was du kannst und was du nicht kannst. Und du hast den Willen, ich möchte anders sein, ich möchte Gott gefallen, aber du kannst nicht. Und er versteht das. So. Gott hat alles unter Kontrolle. Auch diese Passionszeit, diese Zeit zwischen Kreuzigung, Auferstehung und Pfingsten und Himmelfahrt. Er hat alles in der Hand, diese Zeit. Der Herr ist noch immer derselbe und Gott erlaubt Schwierigkeiten in unserem Leben. Er erlaubt, damit die Feiglinge, die Weichlinge, die Konsumenten sich selbst aufgeben und davonlaufen. Er erlaubt es, dass sie weggehen. Und Jesus fragt sogar seine Jünger, wollt ihr auch weggehen? Musst du vorstellen, wollt ihr auch weggehen? Weißt du, Gottes Anliegen ist damit, die Echten bei den Echten bleiben und die Falschen bei den Falschen. Da heißt es in der Bibel, wer gottlos ist in der letzten Zeit, der sei fernerhin gottlos. Der sei fernerhin gottlos. Gott hat Trennung verordnet, denn der zweite und dritte Tag der Schöpfung, also war Trennung und Gott schied Feste und Himmel. Und Gott schied Wasser und die Erde. Gott schied. Trennung ist Gottes Werk. Ich werde morgen ein bisschen so aus der Technik sprechen. Weißt du, zuerst einmal, wir werden gehämmert, geprägt, geformt und dann werden wir gestanzt. Und dann werden wir bearbeitet von Gott. Geschliffen, gefräst. So dass als Werkzeuge, auserwählte Werkzeuge zur Ehre Gottes. Gott erlaubt Trennung. Gott erlaubt, dass die, die keine Wurzel haben, entfernt werden von den Echten. Und Gott erlaubt, dass nur die, die guten Willen sind, das Ziel erreichen. Gott erlaubt das, dass nicht alle, die nur Hallo schreien, sondern die guten Willen sind. Weißt du, es gibt so viele Mitläufer in der ganzen Welt, aber Gott will, dass die Ehrlichen und Aufrichtigen das Ziel erreichen. Und Gott lässt den Aufrichtigen gelingen. So steht in meiner Bibel. Jeder kann stark sein. Die Voraussetzungen sind für alle gleich. Jeder kann stark sein, der will, der bereit ist, stark zu werden, der bereit ist, mit Gott zu gehen. Also der sagt, ich bin entschieden zu folgen Jesus. Der kann das werden. Es liegt an unserer Entscheidung. Es liegt nicht am Willen Gottes, sondern Gott hat alles uns zur Verfügung gestellt. Gott erlaubt, dass das Echte sich durchsetzt. Er erlaubt das Falsche. Er erlaubt, dass die Mitläufer abhauen. Die Mietlinge, sobald sie die Schwierigkeiten sehen, die Probleme sehen, sobald sie keinen Durchblick mehr haben. Weißt du, und Gott erlaubt, dass wir tief unten durchgehen müssen. Und das erlaubt Gott, da gehe ich nicht mehr mit, da mache ich nicht mehr mit. Und genau das ist der Weg, wie wir ans Ziel kommen. Es gibt so viele Mitläufer. Und Gott erlaubt Schwierigkeiten in unserem Leben. Und Gott erlaubt, dass wir aus den Schwierigkeiten stark werden. Dass wir stark werden, dass wir nicht mit den Religiösen, den Versagern und Schwächlingen und so weiter paktieren, sondern dass wir mit Gott zusammenarbeiten. Wir sollen, unsere Priorität, an erster Stelle soll es sein, Gott, du und nicht die Menschen. Wir orientieren uns viel zu viel an Menschen, an unseren Nachbar, an unseren Vordermann oder Hintermann. Wir sollen uns viel mehr an Gott orientieren. Jesus ist dem Judas nicht nachgegangen, aber dem Petrus ging er nach. Erstaunlich, ich bin erstaunt. Weißt du, alle mussten durch das Gleiche gehen, aber jemand geht bewusst in die Sache hinein, gewollt. In Matthäus 10, Vers 37 und 38 heißt es, wer Vater oder Mutter mehr liebt als mich, der ist meiner nicht wert. Judas war Jesus nicht wert. Und wer Sohn oder Tochter mehr liebt als mich, ist meiner nicht wert. Weißt du, was das heißt? Lass es mal zergehen, denk drüber nach. Wer nicht sein Kreuz auf sich nimmt und folgt mir nach, der ist meiner nicht wert. Jesus konnte mit den Pharisäern, den Scheinheiligen, den Selbstgerechten nichts anfangen. Es waren fromme Menschen. Das Land wimmelte nur von Religiösen. Aber Gott lässt nur dem Aufrichtigen gelingen. So einer Maria Magdalena. Den Demütigen lässt er gelingen. Menschen guten Willens. Und es ist so wichtig, dass wir guten Willen sind. Wie ist dein Wille? Dein Wille ist ein Königreich. Nicht alle Menschen haben einen guten Willen. Nicht alle Menschen. Die sehen fromm aus. Aber alles ist eine Willensfrage. Das ganze Leben ist eine Willensfrage. Ob man schafft oder nicht, hast du den Willen? Weißt du, Gott gibt so viel Licht, so dass wer glauben will, glauben kann. Und er lässt so viel einen in Dunkeln, dass wer nicht glauben will, auch nicht glauben muss. Das ist Gott. Deine Zukunft ist eine Frage, nicht eine Frage des Zufalls, sondern eine Frage deiner persönlichen Entscheidungen. Wie ist dein Wille? Mein Wille. Als ich Christ wurde, habe ich gesagt, entweder mache ich eine ganze Sache mit Jesus oder mache gar nichts. So auf zwei Hochzeiten zu tanzen, mal da und dort, Am Anfang habe ich das gemacht, muss ich euch sagen, denn ich war nicht entschieden genug. Und dann habe ich nur Pannen und Pleiten gehabt, bis ich gesagt habe, also ich will etwas Ganzes mit Jesus machen und bin radikal und entscheide mich, mit Jesus zu gehen, und ich werde Jesus dienen, egal was es kostet, egal was passiert, egal wie es mit mir weitergeht, ich werde Gott dienen. Das war meine Entscheidung mit 19 Jahren, 18, 19 Jahren. Dann habe ich mich für Jesus entschieden, ganz bewusst. Und Gott hat mir Gnade geschenkt. Dein Wille ist deine Antriebskraft, dein Wille. Und dann habe ich gesagt, ich will. Und ich will Gott dienen. Dann wollte ich Prediger werden, aber niemand hat mich predigen lassen. Ja, verstehst du? Die haben zu mir gesagt, lern zuerst mal Deutsch. Wir haben es nicht mal beten lassen. Verstehst du? Öffentlich beten lassen. Lern zuerst mal Deutsch. So, und dann habe ich gedacht, komm, lass doch die Brüder. Ich komme in den Gottesdienst, ich tanke in den Gottesdienst. Ich bin in der Gemeinde geblieben, aber dann bin ich auf die Straße gegangen, habe mir Plakat gemalt, Zettel verteilt und so weiter. Ich wollte Gott dienen. Und dann fing es an. Und Gott fing mit mir an zu arbeiten. Und dann habe ich, Punkt für Punkt, habe ich dann intensiv versucht, die deutsche Sprache zu lernen und daran zu arbeiten. Und es hat geklappt. Und dann habe ich gemerkt, Mensch, du weißt noch viel zu wenig vom lieben Gott. Weißt du, wenn man aus dem Kommunismus rauskommt, man ist ein Heide. Und ich war ein Heide. Und wusste nicht viel vom Heiland. Aber ich habe meine Bibel gelesen, habe Predigten geschrieben. Verstehst du, Predigten geschrieben. Ich habe Freude an Gottes Wort gehabt, aber immer zu wenig gewusst. Bei mir, zu meiner Zeit gab es noch nicht so viel Fernseh-Evangelisten und Radio-Evangelisten. Da gab es nur morgens Radio Luxemburg und so weiter. Da gab es sonst nicht viel in der Zeit. Aber ich bin Gott dankbar, dass Gott mir geholfen hat. Weißt du, wo der Wille ist? Gott bringt einen durch. Gott bringt einen durch, wo ein Wille ist. Und der Wille ist ausschlaggebend. Das ist deine Antriebskraft. Wenn du den Willen hast, du wirst mit Gottes Hilfe zu deinem Ziel kommen. Was du in deiner Berufung spürst, was deine Erwählung ist. Und wenn du konsequent und kompromisslos bist. Gott sucht Menschen, die sich nicht kaufen und verkaufen lassen, die entschieden sind. Er sucht Menschen, deren innerste Seele wahrhaftig und ehrlich ist. Und ich wollte ehrlich meinem Gott dienen. Dann habe ich gesagt, Herr, ich will dir dienen. Und dann habe ich klein angefangen, irgendwo in einem Café, mir gemietet, selber die Miete bezahlt, selber Leute eingeladen, selber Handzettel gedruckt. Weißt du, Gott sucht Menschen, die sich nicht fürchten, die die Dinge beim Namen nennen. Was ich gepredigt habe, mir stehen heute die Haare zu Berge. Das, was ich erkannt habe, was mir groß geworden ist, das, was ich begriffen habe, das habe ich den Leuten erzählt. Mir ist das und das heute Morgen groß geworden. Ich habe gesagt, Leute, das müssen wir alle tun. Lass uns auf die Knie gehen und beten. Und das ist genau passiert. Weißt du, das, was dich bewegt, was dich trifft, was dir zu schaffen macht, das solltest du weitergeben und weitersagen. Das ist nämlich das Problem. Und an diesem Problem arbeite ich ständig. Seitdem ich Prediger bin, versuche ich das, was mich betrifft, was Gott zu mir sagt, das versuche ich weiterzugeben, was mir groß geworden ist. Gott sucht Menschen, die für sein Recht einstehen und Gott Recht geben und Gott die Ehre geben, egal was dabei rauskommt. Egal was dabei rauskommt. Der Mensch ist ein Geschöpf Gottes, verletzlich, schwach, aber ist ein Kind Gottes. Und wir wollen Gott dienen in aller Schwachheit. Und Gott achtet auf die Schwachheit. Gott hilft uns zum Überleben. Gott hält alles zusammen und hat meine Seele zusammengehalten, meinen Geist, und hat mich immer wieder so geführt, dass ich Gott dienen konnte. Ich werde nie vergessen, bei uns gab es noch zur Zeit so Freigottesdienste, so Straßengottesdienste. Da war ich in jedem Straßengottesdienst, wo ich wusste, dass ein Straßengottesdienst stattfindet, war ich dabei. Dann durfte ich Zeugnis geben, Leuten erzählen, Jesus ist groß, Halleluja. Das hat mir Spaß gemacht. Und weißt du, wir sollen nur das tun, was uns Spaß macht. Was uns keinen Spaß macht, lass die Finger wegbleiben. Lass die Finger weg. Und dann habe ich mit Gott zusammengearbeitet, mit anderen Geschwistern zusammengearbeitet, die das gleiche Charisma hatten, die gleiche Bürde hatten, die gleiche Not. Also, mir ist Jesus begegnet. Und ich habe ihn kennengelernt. Als meinen Freund, als meinen Meister. Ist es so schön, den Meister zu treffen. Den Meister zu treffen. Jesus, der Meister. Und dieser Meister hält alles zusammen. Ich werde nie vergessen, ich habe im Maschinenbau, wo ich dort gelernt habe, da habe ich was vermurkst. Weißt du, man, ist es schlimm, wenn man was vermurkst. Wisst ihr, was es ist? Man macht was kaputt. Ein tolles Werkstück durch irgendeine falsche Unachtsamkeit. Man will schneller fertig werden und so weiter. Ist etwas passiert? Auf jeden Fall, ich habe das Werkstück so vermurkst und dann sage ich, jetzt kann ich nicht mehr weiter, jetzt muss ich den Meister holen. Und ich weiß noch, was es bedeutet, den Meister zu holen. Dann hole ich den Meister, der schimpft mich nicht und sagt, du bist zu schnell gefahren hier. Also mit der Maschine. Zu schnell gearbeitet. Also du hast den Fräser da kaputt gemacht und da hast du das Werkstück noch dabei kaputt gemacht. Aber wir machen das anders. Ich bleib bei dir und jetzt arbeiten wir das noch alles auf. Und dann hat er schön glatt gefräst, das Werkstück etwas tiefer gesetzt und dann nochmals von vorne angefangen zu fräsen. Der Meister macht's. Der Meister schafft. Ich war so froh. Weißt du, der Meister kann sogar aus vermurkstem Werkstück kommt noch was Optimales draus machen. Der Meister. Triff deinen Meister heute. Jesus Christus, der Meister. Das, was kaputt ist, er kann dein Murks glatt bügeln. Und ich war so froh, dass mein Meister mir geholfen hat. Er hat mich nicht geschimpft, er hat mir geholfen. Dein Meister, Jesus Christus, schimpft dich nicht aus, der hilft dir. Der Meister. In den Evangelien begegnen wir immer wieder. Und der Meister kam. Der Meister, Jesus Christus. Gott hält alles zusammen. Der Meister ist es. Der bringt wieder alles in Ordnung. Der Blindgeborene, Johannes 9. Der Meister macht seine Augen auf. Verstehst, dass er sehen konnte. Der Meister. Der Aussätzige in Lukas 5. Der Aussätzige wird rein. Der Meister. Die blutflüssige Frau, die hat sich nicht an den Rabbiner und den Juden und den Jüngern gehalten, sondern an den Meister. Wisst ihr, ist es so wichtig, wenn du gehalten werden möchtest, zusammengehalten werden möchtest, halt dich an den Meister. Nicht an irgendeinen Mitarbeiter. Mein Kollege oder ein Geselle, der hat gesagt, das ist jetzt Hopfen und Malz verloren bei diesem Stück. Verstehst du, der hat mich so mutlos gemacht. Aber dann kam der Meister. Der hat gesagt, das machen wir noch. Wir spannen noch was ein und bearbeiten wir das Stück wieder ganz neu. Aber der Geselle sagt, pass auf, was der Meister dir sagt. Ich bin so froh, dass mir der Meister geholfen hat in dieser Situation. Und so, wo ich jetzt Christ wurde und Christ bin, weiß ich, mein Meister hilft mir. Halleluja. Der bringt mich wieder in Form. Schwache, kranke, Besessene in der Bibel trafen den Meister. Hungrige, Durstige trafen den Meister. Und du solltest niemand anders suchen. Du sollst keinen Petrus suchen und du sollst keinen Paulus suchen und keinen Johannes suchen. Such den Meister. Jairus traf den Meister und seine Tochter wurde lebendig. Sie hatten alle eine persönliche Begegnung mit dem Meister Jesus Christus. Sie sahen ihn, sie trafen ihn und sie fanden den Weg. Sie fanden den Herrn ihres Lebens, den Urheber ihres Lebens. Oder wie in Hebräer 12, Vers 2 heißt, den Vollender unseres Glaubens. Begegnet dem Meister. Und weißt du, da kommt wieder alles zurecht. Und wieder ein Lot. Sie trafen den Meister. Und es wurde aus der Nacht Tag. Ich war so froh. Und ich sehe heute noch das Werkstück. Ich sehe noch die Pläne. Ich sehe alles. Weißt du, was müsstest du? Du weißt alles, aber du kannst nichts. Wir wissen oft, wie das funktioniert und wie das geht. Wir sind verkopft. Aber uns fehlt das Gefühl, dieses Fingerspitzengefühl. Der Meister hat das. Und wenn der dich dann an die Hand nimmt und sagt, dann sagt er, stell dich zu, jetzt guck genau zu, bis nächste Mal. Ich weiß noch heute, es war eine ganz große Lektion für mich persönlich. Der Meister nimmt die Komplexe weg. Der Meister macht es. Du musst dich nicht quälen. Wenn du den Meister triffst, selbst in schwierigen Situationen, da bist du nicht ratlos. Der Meister, der bringt dir immer eine Lösung. Sonst wäre er kein Meister. Der Meister. Er macht aus dem verfuschten Leben etwas Ganzes, Komplettes. Und als die Jünger den Meister trafen, da hörten die Irrwege auf, das Zweifel auf, oder die Bedrückung auf, die Hoffnungslosigkeit auf. Da hörte alles auf. Sie trafen den Meister. Gott hält uns zusammen. Nicht die Kirche, nicht die Religion, gar nichts. Nicht die Menschen, Gott ist es. Ich möchte dir Appetit machen auf Gott. Du musst den Meister treffen, egal womit du konfrontiert bist. Egal was du durchmachst. Egal was die anderen dir sagen. Also, das wird nicht mehr gut werden. Der Meister sagt, doch, es wird gut werden. Jesus, der Meister deines Lebens, er sagt, es wird doch gut werden. Weißt du, triff den Meister, egal wo du dich befindest, und es wird alles in Ordnung. Er ist der Schöpfer des Kosmos. Weißt du, er weiß es. Er muss nur ein Wort sprechen. Er weiß, wenn Plan A versagt, wie er mit Plan B umgehen muss. Er weiß es. Er weiß, was der Schlüssel ist, wo das Problem liegt, wie man das behandelt. Er hat die Übersicht. Und selbst wenn Plan B versagt, hat er Plan C noch für dein Leben. Wenn das nicht klappt, wird das andere noch klappen. Zwar das Werkstück ist etwas dünner geworden. Das ist egal. Aber wir haben die Sache hingekriegt. Mit dem Meister zusammen. Der Meister gibt dir das, was du brauchst. Was dir nützt, was dir weiterhilft. Das gibt dir der Meister. 1. Thessalonicher 5, Vers 23. Er aber, der Gott des Friedens, heilige euch durch und durch und bewahre euren Geist und Seele und Leib unversehrt, untadelig für die Ankunft unseres Herrn Jesus Christus. Er, der Meister, bewahre euch. Weißt du, der hält Seele und Geist zusammen. Manchmal sind wir so auseinandergerissen, so zerbrochen, so geknickt. Er ist es, der uns bewahrt, bis auf den Tag seiner Wiederkunft. Manchmal sagen die Leute, schaffe ich das überhaupt, dass ich die Seligkeit schaffe, das ewige Leben? Du schaffst es, wenn du dich an den Meister hältst. Und du schaffst es nicht, wenn du dich nicht an Jesus hältst. Wenn du dich an irgendeinen Vordermann dich hältst. Der Meister wird dich durchbringen, dass du keinen Schaden erleiden wirst. Er wird dich in Händen tragen. 2. Thessalonicher 3, Vers 3. Aber er, der Herr, ist treu. Und er wird euch stärken und bewahren vor dem Bösen. Vor dem Ankläger, der hinter euch steht, euch verdammt und verurteilt. Dieser Teufelsfratze. Offenbarung Kapitel 3, Vers 10. Weil du mein Wort von der Geduld bewahrt hast. Weißt du, das ist so wichtig, dass du Geduld hast. Mit dir selber. Nicht nur mit den anderen. Vergiss die anderen, lass die anderen machen, was sie wollen. Hab Geduld mit dir selber. Du brauchst sehr viel Geduld mit dir selber. Weil du bewahrt hast das Wort meiner Geduld. Es wird schon werden. Gott wird es schon machen. Will ich auch dich bewahren vor der Stunde der Versuchung, die kommen wird, über die ganze Weltkreis zu versuchen, die hier auf der Erde wohnen. Wir sind mittendrin. Gott hat einen Meisterplan für dein Leben, Bruder, Schwester. Hab Geduld. Weißt du, Gott arbeitet an dir und an deiner Familie. Er will ja nicht nur dich retten. Vergiss, dass er nur dich retten will. Du bist viel zu wenig. Er will, wenn er jemanden rettet, will er die ganze Sippe retten. Alle, die mit dir mitfahren, sollen gerettet werden. Und deshalb musst du durch solche schwierige Phasen durch. Durch das ganze Geröll und die ganze Dunkelheit. Weil er deine ganze Sippe retten will. Die muss er noch finden, erreichen. Du bist ja hier, damit durch dich noch viele, viele, viele andere noch gerettet werden. Was weiß ich, der ganze Nationen. Er hält alles so ganz fest. Der das gute Werk angefangen hat, wird es auch vollenden. Er hält zusammen, selbst wenn das Leben zerrinnt und dir davonläuft. Gott hält uns. Oh, ich bin so Gott dankbar. Er hat mich in wie vielen Nöten, Krisen, Anfechtungen, Stürmen, ich weiß gar nicht, was ich noch aufzählen sollte. Ich rede über das Negative nicht. Und mich interessiert das Negative Dinge nicht. Aber ich weiß, durch was Gott mich durchgebracht hat. Durch wie viele Nöte, finanzielle Nöte, geistliche Nöte. Weißt du, ich bin in einer Phase gewesen, dass ich nicht mehr predigen wollte. Ich habe meinen Dienst abgegeben. Und gesagt, ich predige den Leuten, aber ich selber glaube nicht, was ich predige, weil ich von Gott enttäuscht war. Ich muss vorstellen, sowas gibt es. Man wird von Gott enttäuscht, weil Gott ein Gebet nicht erhört oder nicht so kommt, wie es gedacht hast und nicht gehandelt hat, wie man gedacht hat. Ich habe gekündigt und weißt du, Gott hat mich durchgebracht und ich predige immer noch. Und in der Zeit, wo ich an Gott gezweifelt habe, habe ich so vom Glauben gepredigt. Ich habe gedacht, wenn du predigst, kriegst du das vielleicht. Aber es ist nichts passiert. Und trotzdem hat Gott mich durchgebracht. Und dann habe ich meinen Dienst gekündigt und ich wohnte oben und dann gucke ich zum Fenster, wer kommt heute zum Predigen in der Gemeinde? Wen schickt der Vorsteher? Und ja, für die Gebete da unten, dass sie was Gescheites hören. Aber ich selber konnte nicht glauben. Am Tisch ließ ich meine Kinder beten, weil ich selber nicht mal fürs Tischgebet mehr Lust hatte zu beten, Weißt du, durch solche Krisen. Aber Gott hat durchgebracht, Gott erlaubt Krisen, damit du schön demütig bleibst, damit du dich über andere nicht erhebst. Ja, mir kann sowas nicht passieren. Ich bin Gott dankbar für diese Krise, die Gott in meinem Leben zugelassen hat. Weißt du, vorher, ich habe Leute nicht verstanden, wenn jemand sagte, ich zweifle an Gottes Existenz. Ich hätte am Schopf genommen, links und rechts eine Ohrfeige. Was fällt dir ein, an Gott zu zweifeln? Gott existiert, schau, mach die Augen auf. Aber dann ging es mir, verstehst du, Gott hat mich gelehrt. Und Geschwister, Gott lehrt uns, Gott bearbeitet uns, Gott dient uns. Und er hält uns zusammen, Seele, Geist und Leib. Dass wir alle zusammen sind. Und dann heißt es, lobe den Herrn, meine Seele, der alle deine Sünden vergibt und heilt alle deine Gebrechen. So, Gott hält uns. Das ist seine Verheißung, er ist treu durch diesen Taufbund, den wir mit Gott geschlossen haben. Oh, ich habe es ganz vergessen, am Himmelfahrtstag haben wir Taufe. 19 Uhr, Gottesdienst, Himmelfahrtsgottesdienst und dann anschließend Taufe. Wer nicht getauft, der sollte getauft werden. Das ist biblisch, das ist göttlich. Und dieser Taufbund, den ich mit Gott geschlossen habe, das hat mich gehalten. Immer wieder. Ich habe gesagt, Herr, ich habe einen Bund mit dir geschlossen. Ich liebe dich, auch wenn ich nichts von dir spüre. Ich vertraue dir, auch wenn ich nichts von dir spüre. Weißt du, ich habe von Gott manchmal nichts gespürt. Ich habe gedacht, Gott, wo bist du? Bist du auf Mars, Venus, Jupiter, Saturn oder wo hockst du denn? Ich habe von Gott nichts gespürt. Und trotzdem wusste ich, ich bin von ihm gehalten. Er muss irgendwo bei mir gewesen sein. Ich habe ihn nicht gesehen. Gott ist unser unsichtbarer Partner, liebe Leute. Begleitet uns. Mit seinen Augen will ich dich leiten. Und das macht er. Auch wenn du gar nicht siehst, manchmal ist er vor uns und manchmal ist er hinter uns. Und sagt, das gehst du, machst du das. So, Gott hält uns. Jesaja 41, Vers 10, da heißt es, fürchte dich nicht. Und jetzt wird gesagt, wo du dich nicht fürchten sollst. Was Gott dir verspricht, fürchte dich nicht, ich bin mit dir. Weiche nicht, ich bin mit dir. Ja, aber Gott, wenn ich dich nicht sehe, wenn ich dich nicht fühle, wenn ich keine Ahnung habe, wenn ich dich nicht mal rieche. Gott, aber er sagt, ich bin mit dir, weiche nicht, denn ich bin dein Gott. Ich stärke dich, ich helfe dir auch. Ich halte dich durch die rechte Hand meiner Gerechtigkeit. Ich halte dich. Und das ist das Tolle. Weißt du, die Hand Gottes, die hält mich. Wenn du einmal in seine Hände eingraviert bist, niemand kann dich aus seiner Hand reißen. Egal was passiert. Wie gerissen der Teufel auch ist, der kann dich nicht aus der Hand Gottes reißen. Halleluja. Der kann dich nicht aus der Hand Gottes reißen. Der kann dich durcheinander bringen, dich verwirren, dich verunsichern, dich schwach machen, in Zweifel bringen. Aber weißt du, dein Geist, und das Erstaunliche war bei mir, mein Geist war so fit. Ich wusste, Gott ist da. Gott lebt. Das kann mir niemand nehmen. Aber mein Körper hat nichts gespürt. Meine Hände, meine Finger. Weißt du, Gott erlaubt manchmal, dass Dinge passieren. Weißt du, das sind lauter Kleinigkeiten oft gewesen. Aber weißt du, durch Kleinigkeiten, da kommst du so ins Schleudern. So ins Schleudern. Und Gott erlaubt, dass Kleinigkeiten bei uns passieren. Psalm 84, Vers 6. Wohl den Menschen, die dich für ihre Stärke halten und dir vom Herzen nachwandeln. Wohl den Menschen. Gott hält uns. Gott ist mit uns und in uns, nicht nur bei uns, sondern in uns, auch in schwierigen Zeiten. Er ist in uns eine feste Burg, eine sichere Zuflucht, ein starker Halt. Er ist mit uns. Warum? Weil er in uns ist. Und weil er in uns ist, sehen wir ihn nicht. Das ist ein großes Problem. Weißt du, wenn du in Gott verwurzelt bist und starke Wurzeln in Gott hast, weißt du, kann es sein, dass der Baum abgesägt wird. Der Baum treibt aus der Wurzel. Nicht der Stamm und nicht die Krone ist ausschlaggebend. Die Wurzeln sind für deinen Baum ausschlaggebend. Solange die Wurzeln noch da sind und wenn du in Gott verwurzelt bist, du kommst raus. Man kann dich köpfen, aber du kommst raus. Deine Krone dir nehmen. Eine Pflanze lebt aus den Wurzeln. Das Leben einer Pflanze ist in den Wurzeln. Solange wie die Wurzeln noch da sind, treibt der Baum. Egal was es ist. Wenn aber die Wurzeln zerstört sind oder gar keine Wurzeln mehr hat und nicht mehr in Gott verwurzelt und eingebettet ist, wird er eingehen. Wohl dem, der in Gott verwurzelt ist. Deshalb, Gott hält dich, wenn du in Gott verwurzelt bist. Und Wurzeln sind unsichtbar. Wurzeln sieht man nicht. Wurzeln, das ist das verborgene Leben eines Gläubigen. Das siehst du nicht, was du zu Hause hinter verschlossenen Türen machst. in deiner Mansarde oder wo du auch immer bist, was du unterwegs machst, wenn dir niemand zuguckt, die Wurzeln sind ausschlaggebend. Und der moderne Mensch ist entwurzelt, das ist ein großes Problem. Und darum wird aus ihm auch nichts. Das ist das Wort der moderne Mensch. Du musst wieder Wurzeln schlagen. Egal was es ist, du bekehrst dich und jetzt musst du Wurzeln schlagen in eine Gemeinde hinein und dort wachsen und gedeihen. Auch wenn die Gemeinde noch so klein und noch so schwach und so wackelig ist, du musst Wurzeln. Familie bleibt Familie. Ob nur 2, 3, 4 Familienmitglieder sind, egal. Du musst in der Familie, du brauchst Wurzeln. Geistliche Familie. Man lebt nicht von Luft und Liebe. Weißt du, große Blätter und großer Stamm und große Krone, Wurzeln, es sind ausschlaggebend. Das andere kommt nachher von selbst. Man lebt nicht von Konsum und Materialismus. Man braucht Wurzeln. Und die halten uns am Leben. Unsere wahre Lebenskraft kommt aus unseren Wurzeln. Was sind sie? Ein Baum ohne Wurzeln kann keine Frucht tragen. Das ist ein Stock. Nur das Stecken wird nie Frucht tragen. Selbst wenn noch ein Wunder passiert, wird er keine Frucht tragen. Ein Baum, damit er Frucht trägt, braucht Wurzeln. Und wir sind für Frucht bestimmt, damit wir Frucht tragen. Mit einem leeren Herzen können wir nicht gedeihen. Und David sagte, Psalm 87, Vers 7, alle meine Anfänge, alle meine Ursprünge, alle meine Anfänge sind in dir, o Herr. Alle meine Anfänge sind in dir. Alle meine Wurzeln sind in dir. Und wir müssen zu den Wurzeln zurück. Auch zu unseren Glaubenswurzeln. Hier zu der Bibel, das sind die Wurzeln. Zum Wort Gottes. Wurzeln, dieses Verborgene. Weißt du, es reicht nicht aus, dass du die Predigt hier hörst, dass ich dir was predige. Du musst selber die Bibel zur Hand nehmen und selber lesen und selber nachlesen. Oder einfach lesen und sagen, Herr, rede, rede. Und du wirst merken, Gott spricht zu dir. Und es gibt so tolle Bibeln heutzutage mit Referenzstellen. Da liest du eins. Und bei mir geht es, also mit diesen Referenzstellen ist sowas, da verliere ich, da gehe ich spazieren durch die Bibel. Das lese ich, jenes lese ich. Das wird mir groß und dann gehe ich weiter und suche und so weiter und dann finde ich da noch was. Mensch, das ist wieder ein Zusammenhang, da blicke ich wieder durch. Wurzeln schlagen. Und so, weißt du, Wurzeln breiten sich aus. Und nicht immer das, was du lesen willst, sollst du lesen, sondern das, was der Heilige Geist dir sagt, dass du lesen sollst. Und das ist, weißt du, Zufall. Ich sage das mal Zufall. Und genau das ist beim Bibellesen. Du kommst durch Zufall an diese und jene Stelle vorbei. Aber das ist genau das, was Gott dir sagen will. Was Gott dir zeigen will. Zufall ist das Pseudonym für Gott, wenn er nicht unterschreiben will. Und so bist du verwurzelt. Da ein bisschen und dort ein bisschen, nach rechts ein bisschen. Und so gehst du spazieren. Und da kriegst du ein Stichwort, dort kriegst du ein Stichwort. Wer in Gott verwurzelt ist, der ist wie ein Baum am Bach gepflanzt, Psalm 1. Seine Blätter verwelken nicht, auch in schwierigen Zeiten bringt er seine Frucht. Psalm 37, Vers 17. Denn aber der gottlosen Arm wird zerbrochen, aber der Herr erhält die Gerechten. Der Herr erhält die Gerechten, die wollen, die nicht sich was einbilden, die wollen. Der Herr erhält die Gerechten. Psalm 66, Vers 9. Lobet ihr Völker unseren Gott, lasst seinen Ruhm weit erschallen, der unsere Seelen am Leben erhält. Weißt du, worauf es ankommt? Du musst nicht super geistlich werden, so laut, ein super frommer. Fang an, Gott zu danken, dass du am Leben bist. Dass du das noch erleben darfst, diese Zeit erleben darfst. Manche sagen, ja, wenn ich in den Tagen Jesu gelebt hätte oder in den Tagen des Apostel Paulus gelebt hätte, weißt du, da wärst du mit dem Esel unterwegs gewesen. Vielleicht. Oder zu Fuß. Aber heutzutage, du lebst in einer ganz modernen Zeit. Hast ein Handy, Computer, Mikrowellenherd, Waschmaschine. Du lebst wie königlicher wie die Könige von damals. Königlicher wie die Könige von damals. Lobet den Herrn, der uns am Leben erhält und lässt unsere Füße nicht gleiten, dass du noch stehst. Du bist schon ein paar Mal ausgerutscht, aber das ist nicht so schlimm. Du stehst immer noch. Danke Gott dafür, dass du immer noch gläubig sein darfst. Das ist ein Vorrecht. Denn Gott, du hast uns geprüft und geläutert, wie das Silber geläutert wird. Du hast uns in dem Turm werfen lassen, aus Gefängnis. Du hast uns auf den Rücken eine Last gelegt. Du hast uns Menschen über unseren Haupt kommen lassen. Wir sind im Feuer und im Wasser geraten. Lauter Schwierigkeiten. Verstehst du? Du hast das alles zugelassen. Aber du hast uns herausgeführt und uns erquickt. Und uns erquickt. Weißt du, was das alles heißt? Oh, ich atme jetzt auf. Du hast uns erquickt. Gott hat so viel zugelassen, dass Leute über deinen Kopf hinweggefegt sind, übers Maul dir gefahren sind, Entschuldigung, und so viele andere schlimme Sachen gemacht haben. Aber du lebst immer noch. Aber du hast uns erquickt und herausgeführt, gerade in diesen schwierigen Situationen. Wisst ihr, es ist so wichtig, dass du ruhig bleibst. Gott hält dich. Und Gott will, dass du ruhig bleibst. Je mehr du zappelst, desto mehr muss er dich angreifen und dich in die Hand nehmen, in die Mangel nehmen. Bleib ruhig. Widerstehe Gott nicht, wenn er mit dir arbeitet, wenn er dich führt. Sag nicht, nein, Herr, hier will ich gehen. Nein, der Herr weiß, was das Beste für dein Leben ist und wie du behandelt werden solltest. Widerstehe Gott nicht, wenn er an dir arbeitet. Oh Gott, das tut mir so weh da hinten. Ja, der Herr weiß es, wo der Wurm ist, wo das Geschwür ist, wo der Schmerz ist, was der Nerv ist. Weißt du, der Herr macht Wurzelbehandlung. Nicht, was du dir aussuchst. Gott weiß, wer dich behandeln soll. Weißt du, Gott schickt dich zu Menschen und Gott schickt dich zu Einrichtungen, dass du sagst, du hast gesagt, ja, ich vertraue dem Herrn. Warum muss ich zum Arzt gehen? Weil auch der Arzt von Gott ist. Auch der Arzt ist von Gott. Auch der Psychologe ist von Gott. Du sollst nur den Herrn über alle setzen und nicht den Arzt als Nummer eins. Und die Medikamente nicht als Nummer eins. Weißt du, wenn du schon Medikamente nehmen musst, nimm sie und so weiter und sag, danke Gott für die Medikamente. Egal, was da drin ist, ich verstehe das nicht, das ist alles Gift eigentlich. Aber du hast gesagt, auch wenn sie etwas Giftiges trinken, wird es ihnen nicht schaden. Herr, und ich segne die Medikamente und du wirst merken, wie die Medikamente entweder anschlagen oder sie nicht anschlagen. Auch das gehört dazu. Weißt du, wenn du es nicht brauchst, Gott weiß, was du brauchst und was du nicht brauchst. Und was der Arzt verschreibt manchmal Sachen, was er denkt, dass er verschreiben könnte, was vielleicht dir nützlich wäre. Aber Gott weiß, was dir wirklich hilft. So, er weiß, widerstehe Gott nicht, wenn er dir was nimmt oder wenn er dir was gibt. Du hast uns Lasten aufgebürdet, habe ich gelesen. Furchtbar. Danke Gott dafür, das wird schon gut werden. Er weiß, was das alles bringen soll und was das alles soll und wozu das alles gut ist. Er hat seine guten Gründe dafür. Er weiß es. Er ist ja der Vater, der Meister, der den Überblick hat über die ganze Situation in deinem Leben. Und er ist es auch immer wieder, der dann aus jeder Situation etwas umwandelt und was Gutes draus macht. Er ist es. Er ist der Meister, der dein Leben umformt, verändert. Er ist es, der dein Leben an den Himmel anpasst. Weißt du, selbst wenn du es noch so viel vermurkst hast, der Meister passt es an, dass es wieder stimmt. Gott passt uns an den Himmel an, an die neue Dimension, so dass du dich auf Erden dich nicht mehr verletzt fühlst oder gekränkt fühlst oder geschwächt fühlst. Du sagst, ich bin an den Himmel angepasst, ich lebe nach der himmlischen Norm. Und das ist was, wie Gott alles auf einen Nenner bringt, wie er das zusammenholt. Plötzlich, du siehst, die Dinge, die sind ja von Gott gewollt, von Gott geplant. Es gab früher ein Lied, was wir immer gesungen haben, der Vater hat's geplant. Gott Vater hat's geplant, jede Situation in unserem Leben. Das verletzt dich da nicht mehr. In Hiob Kapitel 5, Vers 17, siehe, selig ist der Mensch, den Gott zurechtweist, darum widersetze dich nicht der Zucht des Allmächtigen, denn er verletzt und verbindet, er zerschlägt und seine Hand heilt. Beides ist von Gott. Gott arbeitet an uns, er knetet uns. Ist das nicht toll? Du wirst von Gott geknetet heute. Bevor er dich formt, knetet er dich. Ton wird geknetet zuerst einmal. Er knetet dich. Auch wenn alles um uns herum zusammenbricht und vergeht, Gott hält zusammen, er knetet uns. Und es schadet uns nicht. Dieses Kneten Gottes wird uns nicht schaden, auch wenn wir denken, mein Gott, was bleibt noch von mir übrig? Das weg, das weg, das weg. Ich bin nur noch Bohnenstange am Schluss. Weißt du, Gott hält uns zusammen. Er zerstört uns nicht. Er ruiniert uns nicht. Er wird uns nicht untergehen lassen, ihr Lieben. Gott wird uns nicht untergehen lassen. Wir werden von der Liebe Gottes getragen und gehalten, von der Kraft Gottes immer wieder aufgerichtet. Den glimmenden Docht werde ich nicht auslöschen und das geknickte Rohr werde ich nicht abbrechen. Das ist der Herr. Weißt du, Gott hält uns. So wie die Schwerkraft uns an die Erde hält, so hält Gott, der Heilige Geist, uns an Gott. Wir werden gehalten durch die Liebe Gottes. Wir sind so an Gott gebunden. Selbst wenn wir weggehen möchten, schaffen wir es nicht. Du kannst dich anstrengen, wie du willst. Ich habe schon mal überlegt, wie könnte ich Gott absagen? Sag doch deinem Gott ab, verstehst du, hat die Frau Hiob dem Mann gesagt. Sag doch deinem Gott ab. Aber das ist gar nicht so einfach. Das ist gar nicht so einfach. Selbst wenn du willst, die Macht Gottes hält dich. Du hast schon so viel mit Gott erlebt. Dann die Furcht Gottes. Und Hiob war ein gottesfürchtiger Mensch, der sagte, wie könnte ich doch Gott absagen? Alte Weiber schwätzen, so wie du jetzt redest. Ich kann Gott nicht absagen. Ich würde es vielleicht, aber ich kann es nicht. Weißt du, du bist so mit Gott verwurzelt, du hast schon viel zu viel mit Gott erlebt. Und deshalb ist es so schön, diese Erfahrungen zu machen mit dem Herrn. Und alles, was du erlebt hast, das sind so Meilensteine auf deinem Weg zum Himmel. Wenn du absagen willst, dann musst du an dem Meilenstein vorbei, an der Erfahrung, an der Erkenntnis, an der Offenbarung, an dem Wunder, dann musst du an den allen vorbei. Das war nichts, das war nichts, das war nichts und das war nichts. Das kannst du gar nicht so lange aushalten. Deshalb, wir sind schon zu weit mit Gott gegangen, als dass wir abfallen könnten. Du wirst von Gott gehalten. Der Heilige Geist hat diese Beziehung besiegelt. Und das ist, was ich immer wieder denke, da ist ein Stempel draufgedruckt, ich bin gebrandmarkt von Gott. Von Gott besetzt. Nicht vom Teufel, von Gott besetzt. Er hat mich unter Kontrolle. Weißt du, der Teufel schüttelt, Satan begehrt euer. Wie Jesus zu den Jüngern sagt, zum Petrus ganz besonders. Aber ich habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhört. Damals war der Heilige Geist noch nicht da. Aber jetzt sind wir durch den Heiligen Geist versiegelt, bis auf den Tag der Wiederkunft Jesu Christi. Jeder, der den Heiligen Geist hat, der sagen kann, Jesus ist mein Herr, der ist versiegelt. Da muss kein Stammapostel kommen und kein Papst kommen und so weiter und siegelt ja einen Stempel auf den Kopf drücken und dich heilig oder selig sprechen. Du bist ein Heiliger. Bist ein Seliger. Und egal, was der Teufel jetzt mit dir macht, wie gerissen, wie verlogen, wie verdorben er ist, der schafft es nicht. Du wirst von Gott gehalten. Da schreist du lieber zu Gott und zitterst und bebst und heulst und was weiß ich, was du machst. Aber Gott hält dich. Gott hält dich. Du kannst dem Heiligen Geist vertrauen, der das gute Werk bei dir begonnen hat, der wird es auch vollenden. Und so kann niemand deine Beziehung mit ihm zerstören. Du überstehst alle Krisen und dann kommst du raus, sagst ja, nach jedem Regen Sonnenschein, nach jedem Sturm Stille, nach jeder Krise wieder. Gott ist selbst diese verbindende Mitte in unserem Leben, der das alles zusammenbringt. Der Heilige Geist hält dich, egal wie kritisch die Situation ist, wie verzweifelt du bist. Du wirst gehalten von der Kraft Gottes. Und die ist in den Schwachen mächtig. Die Kraft Gottes ist nicht in den Starken mächtig. Gott lässt die Starken fallen. Aber die Schwachen richtet er auf. Die nicht können. Die gerne wollen, aber nicht können. Die richtet er auf. Und deshalb, die auf den Herren harren, kriegen neue Kraft wieder, dass sie auffahren wie Adler. Gott hält dich. Gott hält dich, dass du von ihm gar nicht weglaufen kannst. Weißt du, Gott hat eine ganz lange Leine. Ich habe sie bei mir, Leute, die den Hund ausführen, verstehst du, die drücken. Der Hund geht da spazieren, was weiß ich. Denke, die passt doch wie ein Dackel nicht auf. Aber die haben so lange Leine. Und der liebe Gott hat auch eine ganz lange Leine für dich und mich. Wir sind harmoniert von Gott. Wir können so ein bisschen uns hin und her bewegen, so in unserem Kreis. Aber dann holt er uns wieder bei Gelegenheit wieder zurück, wenn es gefährlich wird. Und ich habe gerade einer Frau die Tage zugeguckt, die morgens zugeguckt, als ich die Fenster aufgemacht habe, der Hund geht spazieren und da kommt ein Auto und zack, drückt sie und der Hund wird wieder angezogen zur Straße und ist wieder auf der Straße, weil ein Auto kam, der hätte überfahren können. Gott holt uns im richtigen Augenblick aus dem Verkehr raus. Verstehst du? Da du denkst, das ist gefährlich. Nein, Gott weiß, Gott sieht, Gott hat den Überblick über unser Leben. Er ist, der alles überschaut. Du darfst ihm vertrauen. Gott bringt dich ans Ziel, auch wenn du manchmal vom Ziel zu weggekommen bist und abgedriftet bist. Er macht Kurskorrekturen in deinem Leben. Und wie oft hat er in meinem Leben Kurskorrekturen gemacht? Ich bin Gott dankbar. Und er macht immer wieder, weil man immer wieder sich irgendwo verliert, in so Kleinigkeiten wieder. So, man ist lustig, man sucht das und man will das, das interessiert einen so sehr. Aber Gott holt uns wieder auf den richtigen Weg. Also, Gott hält uns zusammen. Und das ist die Konsequenz des Glaubens, dass Gott uns zusammenhält. Und du musst dich nicht fürchten. Fürchte dich nicht, ich habe dich erlöst, bei deinem Namen gerufen und du bist mein. Wenn du durchs Wasser gehst, das Wasser soll dich nicht ertränken und das Feuer soll dich nicht verbrennen. Mach dir also keine Sorge, du kommst durch mit Gott. Halleluja, weil er bei dir ist. Ob du im Feuerofen bist, im Löwengrube bist oder wo du auch immer bist, im Gefängnis, Gott ist bei dir. Preis Gott, lass uns aufstehen. Und der Heilige Geist hat diese Beziehung aufgebaut und er hält zusammen und besiegelt, drückt seinen Stempel, seinen Amen. Vater, ich danke dir, dass du uns führst, dass wir in deine Hände eingraviert sind, eingezeichnet sind. Herr, und du hast uns lieb. Und du wirst uns lieben bis zum Schluss. Du hast die Deinen bis zum Schluss geliebt. Und du hast sie nicht aus den Augen gelassen. Du hast sie gekümmert, auch wo sie zerstreut, versprengt waren, eingeschüchtert, verängstigt waren, deprimiert waren, mutlos waren. Du bist ihnen nachgegangen. Der Herr ist, der uns nachgeht, der für uns sorgt, der sich um uns kümmert. Herr, du wirst keinen meiner Brüder und Schwestern in den Stich lassen, der auch jetzt irgendwo in Anfechtung sind. Herr, du hast für uns gebetet, damit unser Glaube nicht aufhöre. Halleluja. Das ist deine Gemeinde. Du baust selbst deine Gemeinde und du wachst selbst über die Gemeinde. Dass die Strudel, die unruhige Situationen um uns herum, dass wir nicht hineingezogen werden, dass wir im richtigen Augenblick ans Land kommen und dass wir dort landen, wo wir landen sollten, in deinem Namen, Herr. Halleluja. Ich segne meine Geschwister, die dein Wort gehört haben. Amen.